Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BKW. Kosten sparen dank Energielösungen und einen entscheidenden Beitrag an eine nachhaltigere Zukunft leisten. Wir machen Lebensräume lebenswert.
Heute bei «Apropos», was vom Friedensgipfel auf dem Bürgerstock bleibt. Während zwei Tagen haben sich Delegationen, Spitzenpolitiker und Staatschefinnen aus rund 100 Ländern auf dem Bürgerstock getroffen. Es war die grösste internationale Konferenz auf Schweizer Boden und eine mit einer grossen Aufgabe, nämlich einen diplomatischen Weg vorzubereiten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Über Monate war die Rede vom Krieg, von Waffenlieferungen, von militärischer Unterstützung. Nun haben wir über Frieden gesprochen. Zum ersten Mal an einem derart hochrangigen Treffen mit so vielen Staaten und Organisationen.
Am Sonntagnachmittag ist die Konferenz mit einer Schlusserklärung abgeschlossen worden.
This is also a clear message that we will stand by Ukraine for as long as it takes.
We are responding to Russia's full-scale invasion of Ukraine, not only with a full-scale defense of human life, but also with full-scale diplomacy. Big success for Ukraine and for all partners.
Auf was hat man sich können einigen? Was bedeutet das jetzt konkret für die Ukraine? Und ist man mit dieser Konferenz alles in allem einem Frieden einen Schritt näher gekommen? Über das reden wir in einer neuen Folge vom täglichen Podcast «Apropos». Und für die ist uns direkt vom Bürgerstock Klara Lipkowski zugeschaltet. Sie ist Ukraine-Redaktorin im Auslandressort vom «Tagi» und hat zusammen mit dem Inlandschef Mario Stäuble die Konferenz begleitet. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Klara.
Hallo Mirja.
Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr möchtet wissen, wie so eine Konferenz abläuft und was sie für die Schweiz für eine Bedeutung hat, dann empfehle ich euch noch unser «Apropos» von letzter Woche und auch das Politbüro vom letzten Freitag. Beides verlinken wir noch im Beschreibung zu dieser Episode. Klara, es gibt ja ein Bild vom Bürgerstock, das in Erinnerung bleiben wird, das überall zu sehen war. Da stehen viele der einflussreichsten Politikerinnen und Politiker vor einem Panorama der Innerschweizer Berge. Und in der Mitte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, Bundespräsidentin Viola Amherd und der Außenminister Ignazio Cassis. Das ist recht am Anfang entstanden von dieser Bürgerstock-Konferenz. Wir nehmen den Podcast jetzt am Sonntagabend auf. Wie ist die Stimmung aktuell?
Also ich würde sagen, man geht hier so ein bisschen mit gemischten Gefühlen weg. Es ist jetzt alles vorbei, es wird zusammengeräumt und die Bühnen werden abgebaut, Stühle zusammengestellt und so weiter. Und gemischte Gefühle deswegen, weil zum einen hier zu spüren war, dass die Solidarität mit der Ukraine sehr, sehr groß war. Das zeigt sich ja schon allein an der Zahl der Teilnehmenden, die hier in die Schweiz gekommen sind. Aber so ein bisschen gemischte Gefühle eben auch, weil am Ende nicht alle dieses sogenannte Abschlusskommuniqué unterzeichnet haben. Und das, würde ich sagen, hat dann doch am Ende ein bisschen die Stimmung gedämpft.
Komm, wir schauen zuerst mal, was in dem Abschlusskommuniqué genau drin gestanden ist.
The President will now comment on the summit and the final declaration. Frau Bundespräsidentin, Sie haben das Wort.
Ja, besten Dank, Exzellenzen, meine Damen und Herren.
Du bist ja vor wenigen Stunden an dieser Medienkonferenz gewesen, wo die vorgestellt worden ist. Auf welche Punkte hat man sich am Ende von dieser Konferenz auf dem Bürgerstock können einigen?
Ja, diese Medienkonferenz, das war ein Auftritt mit unter anderem eben Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, mit der Bundespräsidentin Viola Amherd und weiteren VertreterInnen dieser Konferenz, die zähle ich jetzt mal nicht alle auf. Aber da ging es dann eben um diese drei Hauptpunkte, die während der ganzen Konferenz besprochen wurden.
In den Themen nukleare Sicherheit, Ernährungssicherheit und menschliche Dimension haben wir uns geeinigt, dass Schritte zum Aufbau von Vertrauen möglich sind.
Das ist zum einen die nukleare Sicherheit, dann die Ernährungssicherheit und dann humanitäre Fragen. Und darunter wurde gefasst das Schicksal von Kriegsgefangenen und das Schicksal verschleppter Kinder. Und zum Ersten, da ging es darum, dass sämtliche ukrainische Kernkraftwerke eben gesichert sein müssen, bewacht sein müssen. Und Explizit erwähnt wird in dem Kommuniqué auch das Kraftwerk von Saporischschja. Das steht ja in der Südostukraine und das soll laut diesem Beschluss eben unter der souveränen Kontrolle der Ukraine betrieben werden, was natürlich jetzt so ein bisschen schwierig ist, weil diese Anlage gerade unter russischer Kontrolle ist. Den nächsten Punkt, der drehte sich um die Ernährungssicherheit und da ging es vor allem um die Handelsrouten und Häfen. Wir wissen ja, dass Russland eben auch die Handelsrouten sehr stark einschränkt, im Schwarzen Meer beispielsweise. Also in dem Kommuniqué steht nun auch, dass Angriffe auf Handelsrouten eben nicht hinnehmbar seien. Das ist der Wortlaut. Das finde ich so ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig formuliert, weil dass es nicht hinnehmbar ist, das ist irgendwie selbstredend, finde ich. Aber dann schließt an, das finde ich ein bisschen schärfer formuliert, die Ernährungssicherheit dürfe in keiner Weise zu einer Waffe werden. Und das richtet sich natürlich direkt an Putin. Das ist natürlich auch ein ganz klarer Verweis darauf, dass Putin genau das eigentlich tut.
Der dritte Punkt, den du angesprochen hast, das sind eben die humanitären Fragen. Du hast gesagt, es geht vor allem um die Kriegsgefangenen und um verschleppte Kinder. Wie hat man sich zu dem geäussert in dieser Schlusserklärung?
Bei dem Punkt fand ich, war es eigentlich am emotionalsten. Also gar nicht mal nur in der Schlusserklärung, sondern generell war das einfach ein emotionales Thema an diesem Wochenende. Und da geht es darum, dass klar gefordert wurde, dass die Kriegsgefangenen ausgetauscht werden müssen, dass sie zurückkehren müssen in die Ukraine. Genauso, dass die verschleppten Kinder, das sollen laut internationalen Angaben 20.000 Mädchen und Jungen sein, dass die eben auch in die Ukraine zurückgebracht werden sollen.
And I call on Russia to heed the message of the international community, respect the territorial integrity and sovereignty of Ukraine, put an end to imperialist violence and bring back the children.
Das sind also die grossen Linien von dieser Schlusserklärung. Du hast aber vorhin gesagt, auf das haben sich doch dann nicht ganz alle anwesenden Staaten können einigen. Wer hat da nicht dazugehört?
Ja, genau, es haben nur 84 von 100 eingereisten Staaten und Organisationen das Schriftstück jetzt unterzeichnet. Unter anderem die BRICS-Länder sind davon ausgenommen, also die haben nicht unterzeichnet. Und das war so ein bisschen auch befürchtet worden, beziehungsweise andererseits hat man gehofft, dass es anders kommt.
Zu den BRICS-Staaten gehört ja unter anderem Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die sind auch nur teilweise an dieser Konferenz gewesen. Auf das kommen wir nachher noch zu reden. Du hast uns die drei Punkte gesagt, die im Fokus gestanden sind an dieser Schlusserklärung. Dass man sich auf diese drei Sachen hat können einigen, ist das alles in allem als Erfolg zu werten?
Also ich würde sagen, schon. Und was auch ein Erfolg war sozusagen jetzt für die Ukraine, dass man sich auf diese Begriffe territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine bezieht und darauf auch einigt und dass man diese beiden Worte gerechter Frieden in dieses Kommuniqué aufnimmt. Und das finde ich auch wiederum interessant, weil das ist ja gerade im Kontrast zu Putins sogenannten Friedensangebot, das jetzt am Freitag kam. Vielleicht reden wir da auch noch drüber. Also das ist da eben auch der Kontrast zu, okay, das ist der gerechte Frieden, den in dem Sinne die Ukraine verdient hat.
Das ist also eine Art Positionierung, wenn ich dir so zulasse.
Genau, das ist ein klarer Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine.
Die Folge geht gerade weiter, nach einer kurzen Werbung.
So tönt es, wenn Ihre Firma Geld spart. Mit der Installation einer Solaranlage die Rentabilität Ihres Unternehmens verbessern und nachhaltiger in die Zukunft gehen. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert.
Clara, was bedeutet denn die Schlusserklärung von der Bürgerstock-Konferenz jetzt konkret für die Ukraine, abgesehen von dieser Solidarität? Wird sie auch direkte Folgen haben?
Also eine direkte Folge glaube ich erstmal nicht. Es zeigt erstmal, dass die internationale Gemeinschaft hinter der Ukraine steht und dass zumindest, ich würde mal sagen, vordergründig keine Müdigkeit entstanden ist. Also, dass diese Ukraine-Unterstützung einfach weiter sehr stark ist und man sich eben nicht auf Putins Forderungen einlässt oder in irgendeiner Weise entgegenkommt. Und eben, weil das ja dieses wirklich große internationale Treffen war, hat man sich eben auch auf die UNO-Charta fokussiert und gezeigt, dass man sich daran hält und einig ist.
Die zentrale Frage, wo ja auch schon im Begriff von der Friedenskonferenz oder von der Konferenz für Frieden drinsteckt, ist ja, wie man mittelfristig den russischen Angriffskrieg in der Ukraine möchte beenden. Das hat man jetzt aber mit dieser Schlusserklärung nicht beantwortet, oder?
Genau, ich glaube, da ist es noch ein sehr langer Weg hin. Sowohl jetzt hier sah man das auf diplomatischer Ebene, genauso wie jetzt gerade sieht man es auch an der Front, dass sich da eben auch militärisch wenig bewegt. Also da sind wir noch von einer Veränderung, von einer Fortentwicklung sozusagen, sind wir noch weit entfernt.
Ein zweites Ziel war ja die Vorbereitung von einem nächsten Treffen, um den Friedensplan konkreter auszuhandeln. Inwiefern ist eine Fortsetzung vom Friedensgipfel auf dem Bürgerstock jetzt schon absehbar?
Ja, das war eigentlich permanent Thema und allen war bewusst, dass das hier nur ein Auftakt sein kann. Das wurde ja auch im Vorfeld oft betont und damit so ein bisschen die Erwartung auch heruntergeschraubt. Und zum Ende der Konferenz war immer mal wieder die Rede von, es kann in ein paar Monaten eine Folgekonferenz stattfinden, vielleicht bis Ende Jahr, vielleicht Anfang kommenden Jahres. Und dann hat der Außenminister Kastis in der Abschlusspressekonferenz davon gesprochen, dass eine Folgekonferenz vor den US-Wahlen im November möglich wäre. Das hinge dann aber natürlich davon ab, wie die VertreterInnen sich dafür aufstellen, zeitlich verfügbar sind und dergleichen.
Viel konkreter ist man aber noch nicht geworden, wo, wenn und so weiter. Das blieb offen.
Genau, das blieb offen. Es war öfter mal die Frage, ob Saudi-Arabien diese Konferenz ausrichten könnte. Und Saudi-Arabien hat sich auch im großen Plenarsaal, wo dann alle teilnehmenden Staaten und Organisationen versammelt waren, ins Spiel gebracht als vermittelnde Stelle. Und gleichzeitig gab es irgendwann mal das Gerücht, dass es auch die Türkei vielleicht machen könnte. Zelensky selber hat in der Abschlussrunde gesagt, dass sich mehrere Länder gemeldet hätten, dass sie Interesse daran hätten, diese Konferenz auszurichten, hat aber keinerlei Details verraten.
Es ist wichtig, dass diese Treffen auf verschiedenen Kontinenten stattfinden, in verschiedenen Ländern, die vielleicht keine gemeinsame.
Zum einen war jetzt erstmal die Frage, wenn so eine Folgekonferenz stattfindet, wird das wieder auf so hoher Ebene stattfinden, weil in so einem großen Umfang eine Konferenz auszurichten, das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Und Volodymyr Zelensky hat darauf auch in der Abschlussveranstaltung Bezug genommen. Und er hat gesagt, dass man in einer nächsten Runde auf etwas tieferer Ebene zusammenkommen werde, also eher auf der Ebene von MinisterInnen und von nationalen SicherheitsberaterInnen. Also jetzt nicht mehr, dass die ganzen StaatschefInnen dann zusammenkommen. Und ich denke, das ergibt auch Sinn, weil so eine Art, ich nenne es mal Weltkongress zu veranstalten, ist, wie gesagt, ja auch sehr aufwendig. Und wenn die Ukraine das aber nochmal anleiern würde und dann tatsächlich deutlich weniger kämen, wäre das natürlich auch für die Ukraine ein schlechtes Signal, wenn sie nochmal einladen würden und deutlich weniger kämen.
Wenn es so ein nächstes Treffen sollte geben, dann ist ja die grosse Frage, wird das mit oder ohne Russland stattfinden? An der Bürgerstock-Konferenz ist Russland ja jetzt gar nicht erst eingeladen gewesen.
Ja, das war durchweg die große Frage. Wenn man eine Folgekonferenz macht, wie kriegt man dann Russland an den Tisch? Weil jetzt derzeit einfach nur Maximalforderungen seitens Russland auf dem Tisch liegen und da sich etwas auf jeden Fall dran ändern müsste. Und es gab auch eine Nachfrage an Volodymyr Zelensky genau zu dieser Thematik, weil es kursieren so ein bisschen die Gerüchte, dass zum jetzigen Zeitpunkt sich die Ukraine auch gar nicht mit Russland an irgendeinen Tisch setzen würde. Darauf hat jetzt Zelensky gar nicht konkret geantwortet. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt eben auf eine tiefere Ebene geht mit nicht StaatschefInnen, dass dann UnterhändlerInnen zum Beispiel zusammenkommen und dann womöglich auch die russische Seite. Aber ich denke, also zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht. Dafür sind einfach die Forderungen, die Russland stellt, für die Ukraine inakzeptabel.
Die Frage ist ja, kann man auf dem diplomatischen Weg überhaupt etwas erreichen ohne Russland?
Also das ist natürlich die Grundsatzfrage. wenn jetzt zum Beispiel auf dem Schlachtfeld Russland immer mehr sieht, dass es keine Erfolge hat und immer mehr Ermattung sich einstellt, sozusagen nicht nur auf der ukrainischen, sondern auch auf der russischen Seite, dann kann das natürlich wiederum mehr Verhandlungsbereitschaft in Gang setzen. Also ich glaube, das geht so einher miteinander, aber ich denke, Russland auszuschließen, das ist gar nicht möglich. Also Russland muss an den Tisch kommen irgendwann, damit es irgendwann auch zufrieden kommt.
Russland hat ja kurz vor der Konferenz einen eigenen Vorschlag lanciert für das Ende des Krieges. Was ist da drin gestanden und was ist von dieser Aktion zu halten?
Ja, das fand ich ganz interessant, weil Russland sich pünktlich zum Konferenzbeginn einfach wieder ins Gespräch gebracht hat. Putin war in Moskau am Freitag bei einem Auftritt im russischen Außenministerium. Und dann hat er eben verkündet, dass Frieden eigentlich mit ihm durchaus möglich sei. Und dann hat er eben seine Bedingungen aufgezählt und die sind auch gar nicht neu. Also er sagte, wenn die Ukraine 4 Gebiete hergebe und die Krim Russland überlasse und wenn dann Kiew auch noch offiziell verzichte, in die NATO aufgenommen zu werden, dann würde er auch veranlassen, dass das Feuer eingestellt werde. Und dann wäre er auch zu Verhandlungen bereit. Und das ist natürlich schon allein deshalb absurd, weil Russland die Ukraine erstmal überfallen hat und dann Gebiete völkerrechtswidrig annektiert hat und jetzt eben verlangt, dass die Ukraine diese Gebiete einfach hergeben soll. Noch dazu kontrolliert Russland diese Gebiete gar nicht vollständig. Also es ist in sich ein sehr absurder Vorschlag, aber indem Putin das dann am Freitag verkündet hat, hatte er es eben wieder geschafft und war Gesprächsthema, auch eben hier auf dem Birkenstock. Und wir haben hier auch in Gesprächen mit PolitikerInnen, ehrlich gesagt, einiges Augenrollen gesehen und Seufzer gehört, wenn wir das Thema angesprochen haben. Und viele sagten dann eben auch, dass Putin wohl nervös geworden sei, ob der großen Anzahl von Staaten, die dann eben doch in die Schweiz gekommen sind.
Clara, der aktuelle russische Angriffskrieg, der hat ja vor über 2 Jahren gestartet. Wenn man dir so zulässt, dann merkt man, Russland und die Ukraine, die haben recht unterschiedliche Vorstellungen, was müsste gegeben sein, um den Krieg zu beenden. Ist man jetzt insgesamt einem Frieden mit dieser Bürgerstock-Konferenz näher gekommen?
Ich würde sagen, erstmal nicht, nein. Also dieses Treffen hatte vor allem symbolische Bedeutung und es war auch tatsächlich beeindruckend zu sehen, wie viele Staaten VertreterInnen geschickt haben. Und das sah man ja auch auf diesem großen Familienfoto und vor dem Panorama der Schweiz. Diese Bilder gehen um die Welt, findet jetzt schon statt. Aber darüber hinaus hat man jetzt eben diesen Friedensprozess im besten Fall angestoßen und muss dann aber jetzt wirklich weitermachen, damit es dann, ich weiß nicht, in Monaten, in Jahren mal Erfolg zeitigt.
Du hast das Alpenpanorama angesprochen. Die Schweiz hat ja mit dieser Konferenz auf der internationalen Bühne quasi sozusagen als Vermittlerin wählen Punkte. Ist ihr das gelungen?
Ich würde sagen schon, wenn das jetzt der Auftakt wirklich zu einem Friedensprozess wird. Das kann man jetzt in dem Sinne noch nicht voraussehen, aber die Bilder sind jetzt erstmal da. Wenn sich daraus jetzt wirklich entspinnt, dann wird man auch darauf zurückblicken, was hier in der Schweiz eben passiert ist. Das auf jeden Fall.
Clara, du bist ja seit dem Samstagmorgen auf dem Bürgerstock und hast die Konferenz als Journalistin begleitet. Der Nachrichtendienst vom Bund, der hat ja im Vorfeld Störaktionen befürchtet oder auch Spionage. Das Sicherheitsaufgebot ist enorm gewesen. Wie viel hat man als Besucherin von dem gemerkt?
Sehr viel. Also das fing an, dass man ankam in einem kleinen Ort vor dem Birkenstock. Da wurde man dann erstmal mit einem Bus eine Etappe höher gefahren und dann sollte man umsteigen in einen anderen Bus, wurde noch eine weitere Etappe hochgefahren. Dann bekam man zu Beginn der Konferenz ein Badge ausgehändigt. Das musste man auch immer sichtbar tragen und sich damit ausweisen. Man konnte sich nirgendwo frei bewegen. Man musste immer entweder Begleitung haben oder eben nur in diesen abgesperrten Bereichen unterwegs sein. Und man sah eben auch viel Militär, man sah Polizei, man sah Sicherheitskräfte, die wohl auch in Zivil dann unterwegs waren. Und das war schon sehr, sehr auffällig. Und natürlich, man hörte Helikopter kreisen und die ganzen Orte, in denen man sich bewegte, die waren abgesperrt, so dass man immer eine gewisse Choreografie ablaufen musste, ohne dass man mal rechts oder links abbiegen konnte.
Okay. Apropos Choreografie, wo man abbiegt, hat man eigentlich als Journalistin zu all diesen Gesprächen, die dort stattfinden, Zugang oder findet da vieles auch im Privaten statt?
Da findet tatsächlich vieles hinter verschlossenen Türen statt. Also es gab 3 Arbeitsgruppen innerhalb der geladenen VertreterInnen der Staaten. Die waren eben nach diesen Hauptthemen auch aufgeteilt, die wir angesprochen hatten. Und die haben sich dann auch nochmal in Gruppen getroffen. Und da gab es für uns eigentlich gar keinen Zugang. Es gab Side-Events, auch zum Beispiel von der ukrainischen Seite. Da konnte man dann teilnehmen und man hatte die Möglichkeit, Interviews zu führen, wenn man die eben angefragt hat mit Einzelpersonen, und dann saß man beispielsweise in Nebenräumen und konnte dann eben direkte Fragen stellen. Das ist immer so ein bisschen Glückssache. Manchmal klappt's, manchmal gibt es zu wenig Zeit, und das ist so das typische Konferenzgeschehen.
Welcher Moment bleibt dir jetzt besonders in Erinnerung von dem Wochenende?
Also ich denke jetzt gerade an 2 Momente, die fand ich wirklich, ja, auch ein bisschen bewegend. Das war zum einen dieses Bild, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da, das ist dieses Familienbild, also da, wo sich alle aufstellen vor dem Bergpanorama, und dann gibt's einen Schnappschuss, da beugt sich Viola Amherd vor und schaut so nach links, also wenn man frontal drauf schaut, nach rechts. Und das ist so ein heiterer Moment irgendwie. Und der entstand, weil bei dieser Aufstellung plötzlich Justin Trudeau aus Kanada Slava Ukraini gerufen hat. Und dann hat sich Viola Amherd in dem Moment halt umgedreht zu, ach, was war das? Wo kam das jetzt her? Und da ist dieser Schnappschuss entstanden. Das war ein sehr schöner, auch Ukraine zugewandter Moment sozusagen.
Viola Amherd im Zentrum des Geschehens.
Genau, ja. Und der andere Moment bei der Abschlusskonferenz, da hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nochmal gesprochen.
And this peace summit here brings real peace closer. The goal is a just, comprehensive and lasting peace. This would finally bring an end to the oppression and suffering of the Ukrainian people.
Und die hat, wie ich fand, generell auf dieser Konferenz sehr deutliche Worte gefunden und eben auch sehr klar die Verantwortung für das Leid in der Ukraine auch Russland zugewiesen. Das fand ich sehr eindrücklich.
It was not a peace negotiation because Putin is not serious about ending the war. He is insisting on capitulation. He's insisting on ceding Ukrainian territory, even territory that today is not occupied by him. No country would ever accept these outrageous terms.
Und dann hat sie auch in einem Moment auf diese Abschlusserklärung eben gesagt, dass es nicht an Putin ist, Friedensbedingungen zu stellen, sondern dass das bei der Ukraine liegt. Dass es eben die Ukraine die Bedingungen für diesen Frieden aufstellt.
The path to real peace requires patience and determination. And we have always said, dear Volodymyr, ultimately it will be for Ukraine to determine the conditions of a just peace.
Und in dem Moment hat sie sich eben auch an Zelensky gewandt. Zelensky hat sie in dem Moment angeschaut, und das war einfach so ein Common Understanding. Das fand ich auch sehr einprägsam.
Was passiert jetzt noch an dem Sonntagabend und am Montagmorgen? Sind jetzt Besucherinnen und Besucher bereits schon wieder am Abreisen?
Genau, ja. Also die PolitikerInnen, die sind, oder die Delegationen, die sind eigentlich ziemlich zügig schon wieder abgerauscht. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere Gespräch, das geführt wird. Aber man hat zum Beispiel auch gesehen, Kamala Harris und Emmanuel Macron, die waren gestern Abend auch schon wieder weg. Und jetzt ist es wirklich nur noch, dass hier aufgeräumt wird. Und ich denke, die politischen Gespräche dann eben anderswo weitergeführt werden. Und wie es jetzt Montagmorgen weitergeht, ist schwer zu sagen. Also es wird sich jetzt eher so in den nächsten Wochen und Monaten zeigen müssen, ob dieser Schwung, den man jetzt so mitnimmt, dann auch in anderen Konferenzen verstetigt.
Du hast das Bild von der Viola Amherd erwähnt. Andere Bilder, die wir jetzt auch oft sehen können, sind die Sonnenuntergänge vom Bürgerstock aus betrachtet. Das soll ja alles auch ganz schön sein dort oben.
Es ist sehr schön hier oben. Also das ist ein Bergpanorama und ich glaube, wenn hier mal die ganzen Sicherheitskräfte abgereist sind dann, und es wieder ruhiger wird, ist es sogar noch schöner.
Zum all die Top-Politikerinnen und Politiker und die Staatsoberhäupter auf den Bürgerstock zu holen, das war ja ein riesiger Aufwand gewesen. Auch die Sicherheitsvorkehrungen, du hast sie erwähnt. Wenn man jetzt das Resultat anschaut von dieser Konferenz, die vor allem symbolische Bedeutung, die du erwähnt hast, hat sich der Aufwand in deinen Augen gelohnt?
Also, da es hier um Krieg in der Ukraine und möglichen Frieden in der Ukraine geht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das hat ja auch einen geopolitischen Effekt auf, im besten Fall, Putin, dass es diese Konferenz gegeben hat. Und das hat aus meiner Sicht auch Strahlwirkung auf andere mögliche Aggressoren, sage ich mal, die sehen, dass es eben doch einfach international die Möglichkeit gibt, sich so zusammenzutun im Sinne der guten Sache sozusagen für ein Land sich einzusetzen. Und in dem Sinne, das ist jetzt ein bisschen auch pathetisch vielleicht ausgedrückt, aber in dem Sinne hat es auf jeden Fall seine Rechtfertigung, finde ich.
Danke vielmals für die Eindrücke und die Einordnungen vom Bürgerstock, Clara.
Sehr gerne.
Wer noch mehr möchte lesen, unsere Analyse, aber auch nochmal den Ticker vom ganzen Wochenende, das findet man bei uns noch auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch gerne im Beschreibung zu dieser Episode. Und übrigens sieht man in diesem Artikel auch das erwähnte Bild von der Viola Amherd, wie sie da aus der Menge ausschert. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit der Clara Lipkowski. Und die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.